SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wer die Macht hat, der schreibt die Geschichte, hat die Deutungshoheit darüber, wer oder was wichtig ist. Und das ist der Grund, warum in den Geschichtsbüchern und im historischen Erinnern Frauen und andere Marginalisierte so selten auftauchen. Mein Gast heute Abend möchte das ändern. Jasmin Lörchner ist freie Journalistin mit dem Schwerpunkt Geschichte und erzählt in ihrem Podcast Her Story von starken Frauen und queeren Menschen, die Geschichte geschrieben haben, die aber in der Geschichtsschreibung ignoriert, vergessen oder zu wenig beachtet wurden. Nicht nur Heldin heißt auch ihr Buch, das jetzt im März erschienen ist. Jasmin Lörchner, schönen guten Abend.
Hallo.
Was muss eine Frau oder eine queere Person der Geschichte mitbringen, damit sie über sie berichten, obwohl das bisher kaum jemand getan hat?
Eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Es muss nur ein bisschen Material über sie zu finden sein. Also mitbringen müssen sie eigentlich nur, dass sie ihren Weg gegangen sind sozusagen. Also es ist oft so, dass die Frauen, über die ich spreche, ja, gegen die Konventionen ihrer Zeit verstoßen haben oder auch die queeren Protagonisten, dass die einfach, ja, nicht so richtig in die Konvention ihrer Zeit passten. Und das reicht eigentlich schon, um mein Interesse für sie zu wecken. Mhm.
Jasmin Lörchner ist mein Gast in SWR 2 Tandem. Elisabeth Selbert, Gerda Taro, Mary Ellen Pleasant, Zheng Jiezhao, Anna Freud, das sind Namen, von denen die meisten von uns wahrscheinlich noch nie was gehört haben, auf jeden Fall zu wenig. Von Frauen wie Ihnen berichtet Jasmin Lörchner in ihrem Podcast Her Story und in ihrem Buch Nicht nur Heldinnen. Wenn man die Geschichten von diesen Frauen hört, Frau Lörchner, oder liest, fragt man sich, warum haben wir eigentlich bisher so wenig von ihnen gehört? Ja, warum eigentlich?
Ja, das frage ich mich auch immer. Es ist einfach so, dass, Sie haben es ja vorhin im Intro schon gesagt, wer die Macht hat, schreibt Geschichte. Und die Geschichtsbücher wurden eben meistens von Chronisten geschrieben, also tatsächlich von Männern. Und die haben eben nicht so wahnsinnig viel darauf geguckt, was die Frauen oder auch queere Protagonistinnen in ihrer Zeit so gemacht und angestellt haben. Und entsprechend gibt es da einfach ein Ungleichgewicht. Und deswegen sind Frauen ganz, ganz oft entweder nur in den Fußnoten gelandet oder eben gleich ganz übersehen worden.
2020 haben Sie angefangen, die Geschichten dieser Frauen in Ihrem Podcast zu erzählen. Jede Podcast-Folge ist einer Frau gewidmet. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge heraus. Wie ist die Idee dazu entstanden?
Es gab zwei Gründe. Also als Journalistin recherchiere ich ja ständig und lese immer wahnsinnig viel und stoße dabei dann ja auf andere interessante Details, auf Namen. Und dann stapelten sich bei mir die Ideen für Geschichten, die sich irgendwie alle um Frauen drehten, bei denen ich immer dachte, warum kennt die eigentlich niemand? Warum habe ich von denen nicht schon früher was gehört? Und dann 2020 kam die Pandemie und als freie Journalistin hatte auch ich dann kurzzeitig die Sorge, was passiert jetzt, wenn die Aufträge quasi ausgehen, und war schon länger sehr neugierig auf ein neues Format, nämlich Audio. Ich bin ja eigentlich Print-Journalistin und dann habe ich gedacht, okay, diese Zwangspause, diese seltsame Entwicklung, die uns die Pandemie aufzwingt, die nutze ich jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich mich mal im Medium-Podcast aus und dann muss ich natürlich all diese Geschichten erzählen, die jetzt hier so lange im Stehsatz lagen. Die müssen jetzt alle mal unter die Frau und unter den Mann gebracht werden.
Wer war die erste Frau, von der Sie erzählt haben?
Elisabeth Selbert, also eine der vier Mütter des Grundgesetzes.
Das ist also wirklich eine erstaunliche Lebensgeschichte. Mir war sie kein Begriff. Und jetzt, nachdem ich die Geschichte gelesen bzw. auch gehört habe, ist mir das fast peinlich, dass ich mit dem Namen nichts anfangen konnte. Erzählen Sie, warum sollte eigentlich jeder und jede von dieser Frau, Elisabeth Selbert, mal was gehört haben?
Ja, das ist die Frau, die dafür gekämpft hat und es eben auch durchgekämpft hat, dass wir den Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt so im Grundgesetz stehen haben. Also es gab so Wischiwaschi-Formulierungen damals im Parlamentarischen Rat und da hat sie sich, gelernte Juristin, eben dagegen gestellt und hat dann auch einen richtigen Aufstand der Frauen in der damaligen Westzone ja organisiert, um diese Formulierung durchzubekommen. Und darüber hinaus finde ich sie auch wahnsinnig beeindruckend, weil sie zum Beispiel sehr, sehr spät erst ihr Abitur gemacht hat mit knapp 30, einfach dadurch, dass sie vorher aus finanziellen Gründen keinen Zugang zur Hörerbildung hatte. Und mit 30 hat sie sich dann erst durchs Abitur und durch ein Jurastudium gekämpft. Also wahnsinnig faszinierende Frau.
Als sie schon Mutter war auch.
Genau, auch als zweifache Mutter, wenn ich mich gerade nicht irre. Und der Mann, Adam Selbert, hat die Care-Arbeit zum Teil mit übernommen. Auch die ganze Familie hat mitgeholfen, auch die Mama, die Schwester. Alle haben mit angepackt, um eben auch ihren Weg mit zu unterstützen. Und ja, das Ergebnis ist für uns Frauen in Deutschland ganz, ganz wichtig. Und insofern finde ich, wir müssten eigentlich viel mehr Wege nach ihr benennen, Straßen, Plätze und Denkmäler für sie aufstellen. Immerhin in Kassel, in ihrer Heimatstadt, hat sie eines.
Gestaunt habe ich auch bei Zheng Yizhao, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, eine chinesische Piratin. Gut, über chinesische Geschichte weiß ich eh nicht so viel. Aber diese Frau ist auch insofern bemerkenswert, als dass sie eben keine gute Heldin war.
Genau. Also mir geht es auch genau darum, eben nicht nur Heldinnengeschichten zu erzählen. Deswegen heißt das Buch auch nicht nur Heldinnen, weil es ja nicht darum geht, jetzt so zu tun, als wären die Frauen in der Geschichte die Besseren gewesen, als würden die nie Fehler machen, sondern die sind natürlich genauso menschlich und können natürlich auch genauso im Schlechten aktiv werden. Und Zheng Yizhao war auch das wieder sehr bezeichnend, das wissen wir eigentlich gar nicht, die erfolgreichste Piratin, also erfolgreich in der Piraterie generell. Es gab niemanden, der so viele Piratinnen und Piraten befehligte wie sie. Und die hat im südchinesischen Meer eben wirklich, ja, man muss ja sagen, eine Piraterie-Terrorherrschaft eigentlich etablieren können. Und es ist bezeichnend, dass wir auch das wieder nicht wirklich im kollektiven Gedächtnis haben, dass uns das nicht bewusst ist.
Aber das ist schon wichtig, dass also Geschichte, wenn sie denn auch von Frauen erzählt, auch eben von den grausamen Frauen erzählt.
Ja, also mir geht es jetzt nicht darum, dann so eine Art, es gibt ja so eine, wir haben ja so eine Faszination, die zum Teil bedient wird für die Täterinnen. Also darum geht es jetzt gar nicht so, sondern es geht einfach darum, ausgewogen zu erzählen und eben nicht zu versuchen, das Pendel auf die eine oder andere Seite ausschlagen zu lassen. Es ist einfach, wenn wir nur die Geschichte von, in Anführungsstrichen, guten Frauen oder marginalisierten Personen erzählen, dann finde ich, erzählen wir Geschichte mit Scheuklappen. Also die ist einfach unvollständig. Dann. Und wenn wir mal überlegen, die furchtbaren Männer der Historie, die füllen wirklich ganze Regale mit ihr, also Bücher über die und Dokumentationen und was nicht alles, das finden wir massenhaft. Und das müssen wir bei Frauen schon auch und bei marginalisierten Gruppen schon auch mitdenken und mit thematisieren, finde ich.
Wenn nur über die Guten berichtet werden würde, dann wäre das ja auch wieder eine positive Diskriminierung.
Genau, genau. Es ist einfach eine neue Form, die Frauen in eine Schublade zu stecken oder die ProtagonistInnen. Genau.
In der mittlerweile schon sehr langen Liste der Frauen und queeren Personen, über die Sie im Podcast berichten, finden sich auch Namen, die einem dann doch schon was sagen. Also Petra Kelly zum Beispiel oder Hildegard von Bingen. Warum auch Frauen, die es schon vor Ihnen in die Geschichtsbücher geschafft haben?
Weil mich da auch manchmal interessiert, was sich so für Bilder festgesetzt haben. Also da finde ich es dann auch mal ganz spannend zu gucken, stimmt es eigentlich noch so? Unsere Geschichtswahrnehmung ändert sich ja zum Teil auch ein bisschen, ne? Also mit unserem historischen Verständnis ändert sich auch unser Blick auf diese Personen. Und es ist natürlich auch so, dass ich auch merke, die Leserinnen, die Leserinnen und Leser, aber auch die HörerInnen, auch die haben großes Interesse dafür, auch zu den bekannteren Namen von mir dann doch mal was zu hören. Also es ist relativ häufig so, dass ich E-Mails bekomme oder Nachrichten und dass dann auch nach den bekannteren Namen mal gefragt wird. Heute Morgen kam gerade eine zu Marie Curie, also ein Episodenwunsch, dass ich mal über Marie Curie sprechen sollte, die ja eigentlich auch sehr bekannt ist, aber ja, die Leute hören es trotzdem sehr gern, auch wenn sie die Namen schon kennen.
Nicht nur Heldin, so heißt das Buch, ist im März erschienen und sie erzählen die Geschichte und die Geschichten von 20 Frauen in diesem Buch. Das war wahrscheinlich gar nicht so einfach, da zu sagen, oh, wen nehmen wir, wer kommt rein, wer bleibt draußen, wie haben Sie die ausgewählt, diese 20?
Ich sage mal unter Schmerzen, weil ich tatsächlich eine Liste habe mit über 450 Namen von ProtagonistInnen, die eben ja Kandidatinnen wären für einen Podcast oder eben für ein Buchkapitel. Und Ich hatte einfach, oder auch im Podcast habe ich den Anspruch, nicht nur eurozentrisch zu erzählen, also auch ein bisschen eben über unseren europäischen und westlichen Fokus, den so ein bisschen aufzubrechen. Mir geht es darum, auch queere ProtagonistInnen mit in den Blick zu nehmen und möglichst viel durch die Zeiten zu reisen, also eben mich nicht nur in der jüngeren Geschichte aufzuhalten. Und dann, also wenn man sich diese Rahmenbedingungen steckt, dann sitzt man schon da und puzzelt und überlegt, wen kann ich jetzt alles mit aufnehmen. Und deswegen fange ich im alten Ägypten an und mit Hatshepsut im Buch und höre mit Ruth Bader Ginsburg im 21. Jahrhundert auf.
Warum ist zum Beispiel eine Gala Dalí im Buch oder eine Gerda Taro, das sind ja beides Frauen von berühmten Künstlern, die ja immer im Schatten gestanden haben?
Also bei Gala Dalí ist es tatsächlich so, Frau eines berühmten Künstlers, die mit Absicht im Schatten gestanden hat. Also die hat sich das wirklich zunutze gemacht. Gala Dalí ist so eine Frau, die ist ein bisschen komplexer in ihrer Persönlichkeit. Die hat einfach verstanden, Schlagzeilen verkaufen sich gut, ja. Und die war im Prinzip der PR-Profi hinter Salvador Dalí und hat den zum damals bestbezahlten Künstler seiner Zeit gemacht. Der hat ja seinen Namen, also ich glaube, fast alle von uns haben, wir kennen alle die schmelzenden Uhren, wir haben vielleicht ein Poster oder eine Postkarte von ihm schon gesehen. Salvador Dalí ist irgendwie gefühlt überall. Und das war ein großer Verdienst von Gala Dalí, die dabei aber auch, ja, die sind beide am Ende ein bisschen Geld gierig geworden. Und also im Buch beleuchte ich eben genau auch diese Seite. Mhm. Und Gerda Taro ist eine Frau, die irgendwie für mich so einen besonderen Platz hat. Also zum einen, sie war Fotografin, sie war die im Prinzip eine der ersten Kriegsfotografinnen. Sie hat die Kriegsfotografie sehr, sehr vorangebracht und sie stand wirklich sprichwörtlich im Schatten, obwohl sie das nie wollte. Sie stand sprichwörtlich im Schatten von Robert Capa. Und sie ist eben von seinem Ruhm total überdeckt worden. Und das hing eben damit zusammen, dass sie sehr früh sehr tragisch gestorben ist, also mit 27 Jahren im spanischen Bürgerkrieg, wo sie fotografiert hat. Und ich finde sie eine wahnsinnig faszinierende Frau, wenn man über sie liest und sich mit ihr beschäftigt. Sie scheint nur so vor oder schien nur so vor Lebensfreude zu sprühen und war sehr idealistisch. Und ich fand es einfach wahnsinnig schade, dass sie lange so überdeckt und vergessen wurde. Und sie ist im Prinzip diejenige, die mit diesem Namen Capa, das ist ja ein Pseudonym oder ein Künstlername, der geht sehr wahrscheinlich auf sie zurück. Mhm. Und dass sie trotz all dessen vergessen wurde, das ist einfach was, wo ich versuche mich dann, gegen solche Sachen versuche ich mich ein bisschen zu stemmen und die Frauen einfach bekannter zu machen.
Sie haben Sprach- und Kommunikationswissenschaften studiert, im Nebenfach Geschichte und VWL, haben aber dann bei der Financial Times Deutschland volontiert, waren da auch eine ganze Weile als Wirtschaftsjournalistin beschäftigt. Warum denn eigentlich zunächst Wirtschaftsjournalismus?
Also ich glaube, das lässt sich ganz einfach beantworten. Der Konkurrenzkampf in Deutschland, wenn man einen Fuß in den Journalismus bekommen will, der ist sehr, sehr groß. Und am Ende, also ich habe mich natürlich auch bei anderen Medien um das Volontariat beworben und die Volontariatsplätze sind aber sehr, sehr dünn gesät, sagen wir mal so. Und so wurde es dann, es war so ein bisschen Zufall, dass es dann die Financial Times Deutschland wurde. Also ich bin nicht angetreten mit der Idee, ich werde Wirtschaftsjournalistin. Es hat mir dann aber sehr viel Spaß gemacht, als ich dort die Ausbildung gemacht habe und dann dort gearbeitet habe. Und habe danach aber wieder in den Jahren danach wieder zu meiner Leidenschaft, nämlich der Geschichte, zurückgefunden.
Sie schreiben jetzt als Geschichtsjournalistin, als freie Journalistin für den Spiegel, für Geo, für Mare. Welche Themen, welche historischen Personen beschäftigen Sie da?
Also da versuche ich mich natürlich nicht nur auf Frauen oder queere ProtagonistInnen zu begrenzen, wobei ich da auch immer versuche, solche Geschichten damit mit unterzubringen, weil es braucht einfach die es braucht einfach die mediale Aufmerksamkeit. Also wir müssen diese Geschichten viel, viel mehr, viel, viel häufiger erzählen, damit die auch wirklich sich einen Platz in unserem Bewusstsein und in unserer Erinnerung erobern. Aber im Prinzip, also ich habe ein bisschen den Fokus auf US-Geschichte, weil ich ja in den USA auch sitze. Aber im Prinzip alles, was geschichtlich irgendwie spannend ist, ich habe mir im Studium auch Mittelalter als mein Examensthema gehabt. Also querbeet bin ich für alles offen. Und solange man sich in der Recherche wirklich vertiefen kann, also dann bin ich schon glücklich.
In den USA sitzen heißt, die sind in die USA ausgewandert vor einigen Jahren.
Ja, also ich auswandern finde ich immer so ein großes Wort. Aber im Prinzip, ja klar, unterm Strich heißt das eigentlich ausgewandert, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass ich irgendwann zurückkomme. Also es ist ja bei Journalisten häufig so, dass sie einige Zeit im Ausland verbringen und dann nach Deutschland zurückkehren. Also ausgeschlossen ist das nicht.
Ist der Blick auf weibliche Geschichte in den USA ein anderer als bei uns in Europa?
Ich glaube, man ist uns vielleicht so, also man ist gegenüber Deutschland vielleicht einen halben Schritt voraus. Also ich glaube, es gibt schon ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, wenn man sich so den Markt anschaut, Dokumentationen oder Podcasts oder auch Bücher. Also es gibt ja die sehr bekannte Reihe der Goodnight Stories for Rebel Girls, die kommt aus den USA. Also der Trend sozusagen oder dieses Bewusstsein, der Blick, der ist hier schon ein bisschen ausgeprägter, aber auch hier ist der Weg noch sehr, sehr weit. Mhm.
Welche Frauen haben Sie als Journalistin für eine der Magazine, für die Sie arbeiten, in jüngerer Zeit porträtiert?
Ich habe vor kurzem eine Geschichte gemacht, das war mehr als eine Protagonistin da drin. Ich habe über die queeren Verfolgten im Holocaust geschrieben, kürzlich für den Spiegel. Wir hatten ja im Januar den Gedenktag und da habe ich mir eben solche Geschichten genauer angeschaut, zum Beispiel die Würzburgerin Ilse Trotzke, die eben lesbisch war und wegen ihres Lesbischseins und nicht genderkonformen Auftretens in das Visier der Gestapo geraten ist. Und ich habe zum Beispiel in dem Artikel auch über Lady Barkow geschrieben, die in Hamburg lebte, als Sexarbeiterin arbeitete und da natürlich dann auch einer extremen Diskriminierung und dann eben auch Verfolgung ausgesetzt war und letztlich eben ins Zuchthaus kam und bei einer Tötungsaktion dann eben auch ermordet wurde. Also das war eine der jüngeren Geschichten, mit denen ich mich beschäftigt habe.
Wenn Sie mit so einer Geschichte in die Redaktion kommen, also man muss sich, als freie Journalistin sind Sie ja wahrscheinlich auch eine, die Stories anbietet. Und welche Reaktion bekommen Sie da bei den Redakteurinnen und Redakteuren, wenn Sie weibliche Geschichte erzählen möchten?
Also mittlerweile ist es tatsächlich schon viel offener. Also Ablehnung ist mir eigentlich auch nie begegnet. Meistens zählt für die Redaktion, ist es eine gute Geschichte. Dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, ob die Hauptprotagonistin jetzt wirklich weiblich ist oder nicht oder ob es eine queere Person ist. Wichtig ist, dass man eine tolle Geschichte erzählen kann. Und ich glaube, es kommt einfach nur darauf an, dass JournalistInnen anfangen, auch Frauen eben häufiger in den Fokus ihrer Geschichten zu stellen, dann haben die Redaktionen da eigentlich gar nichts dagegen. Also
eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte.
Genau.
Her Story heißt der Podcast von Jasmin Lörchner, die heute Abend mein Gast ist. Alle zwei Wochen erzählt sie in einer Folge die Geschichte einer starken Frau oder queeren Person, die Geschichte geschrieben hat. Wie finden Sie diese Geschichten eigentlich, wenn sie doch in den Geschichtsbüchern oft gar nicht auftauchen?
Man muss zu denjenigen gehen, die forschen. Also da muss ich auch echt eine Lanze brechen für die HistorikerInnen, die sich mit dem Thema natürlich auch beschäftigen. Ich bin ja jetzt nicht diejenige, die alles ausgräbt, sondern es gibt ganz tolle HistorikerInnen, die in die Archive steigen und eben da die kleinen Fitzel sozusagen, die Spuren im Sand suchen. Und dazu dann eben weiter forschen und anfangen, die Geschichten aufzuschreiben in Aufsätzen oder zum Teil eben auch in Monografien. Und wenn man einmal anfängt zu suchen, dann findet man diese Geschichten auch in den Fußnoten oder eben in den Aufsätzen und auch ganze Bücher dazu. Und es ist tatsächlich so, wenn man einmal wenn man einmal auf diesem Weg ist, dann findet man plötzlich, man kommt von Hölzchen auf Stöckchen, dann findet man, springt man von einem Namen zum anderen. Und es ist auch so, dass diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, das merkt man auch, gerade weil ihnen die Sichtbarkeit am Herzen liegt, da werden dann eben auch ganz oft andere ProtagonistInnen namentlich mitgenannt. Und so kommt man eben, kann man sich von einer zur nächsten hangeln. Und das ist im Prinzip so der Weg, den ich da meistens gehe. Genau.
Wie bereiten Sie dann eine Podcast-Folge vor? Was finden Sie spannend, dass Sie sagen, das muss auf jeden Fall mit rein in die Geschichte über diese Person? Bei welchen Aspekten im Material sagen Sie, ach nee, das kann draußen bleiben?
Also ich muss ja ungefähr, die Folgen sind ungefähr 30 bis 45 Minuten lang. Manchmal gehen sie auch bis knapp unter einer Stunde. Und man bekommt mit der Zeit einfach ein Gefühl dafür, wie viel kann ich erzählen, bevor ich anfange, den zeitlichen Rahmen zu sprengen. Also zum Teil ist es eben wirklich, sprich die zeitliche Begrenzung, die mir da den Rahmen gibt. Und dann versuche ich einfach so vielfältig wie möglich zu erzählen. Also ich versuche eben auch die Schattenseiten oder Entscheidungen oder sagen wir mal, eine Frau ist eine Allianz eingegangen, die wir nicht, heute nicht so wirklich verstehen können. Das versuche ich mit aufzunehmen. Ich versuche die Charaktere von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Und greife mir exemplarisch vielleicht einige Ereignisse oder Szenen raus, bei denen ich ein bisschen tiefer gehe, um eben so einen etwas persönlicheren Blick sozusagen auf die Frauen zu entwickeln und sie auch selbst sprechen zu lassen. Also wenn es Quellen gibt, wo die Frauen oder die queeren ProtagonistInnen selbst gesprochen haben, dann nutze ich die auch sehr gerne und binde die auch gern mit ein.
Am Anfang waren es nur Frauen. Warum haben Sie Ihren Fokus geweitet, auch auf queere Menschen?
Das war auch für mich ganz schnell ein Lernprozess. Also ich bin mit dem Frauenfokus angetreten und habe ganz schnell gemerkt, Moment mal, Frauen sind natürlich überhaupt nicht die einzige Gruppe, die marginalisiert ist. Und deswegen war für mich schnell dann klar, ich muss auch und ich möchte auch queere ProtagonistInnen mit beleuchten. Und ich hatte ja auch den nicht eurozentrischen Fokus. Das heißt, ich schaue natürlich auch auf schwarze Personen und ich schaue natürlich auch, wann immer es die Sprachbarriere zulässt, nach Asien, Afrika, um eben nach Möglichkeit so viel wie möglich mit sichtbar zu machen.
Mit dem erweiterten Fokus hat sich auch Ihre Sprache verändert. Also bei der Folge über Glack ist mir das aufgefallen. Wie sensibel Sie da sind und Pronomen vermeiden, weil sich Glack eben als non-binär definiert hat. Mhm. Wie schwer oder leicht fällt Ihnen das? Also beim Thema Gendern gehen ja viele sofort auf die Palme und sagen, ach nein, das kann ich nicht, das will ich nicht.
Ja, also ich glaube vor Jahren, und da merkt man auch so die Lernprozesse, die man selber durchmacht, vor Jahren hätte ich mich damit vielleicht auch noch ein bisschen schwerer getan. Als ich jünger war, war ich auch noch so jung und idealistisch, dass ich dachte, ach Quatsch, Frauenquote und sowas brauchen wir alles gar nicht. Und das sehe ich heute auch sehr anders. Insofern fällt mir das Gendern mittlerweile, also ich habe damit überhaupt kein Problem. Und die meisten HörerInnen finden es auch toll. Es ist ganz selten, dass sich mal jemand meldet und motzt. Und das sind dann eben Leute, die sowieso nicht weiterhören. Dann kann ich es auch ignorieren.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie sonst auf Ihren Podcast?
Sehr viel Wertschätzung. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, was für wertschätzende und liebe Nachrichten die Leute schicken. Ich bekomme zum Teil Nachrichten von Lehrerinnen, die dann mir erzählen, dass sie jetzt mit ihrer Schulklasse ich hatte eine, die schrieb mir aus Bayern und sagte, sie hat jetzt einen ganzen Kurs konzipiert, der sich nur mit Frauen in der Geschichte beschäftigt. Und die hat mich dann sogar auch eingeladen. Ich habe dann mit ihren Schülerinnen gesprochen. Es war großartig. Also das sind so meine Lieblings-E-Mails, wenn sowas eintrudelt. Und oft melden sich HörerInnen auch, um Vorschläge zu machen. Also sie sind dann auch selber über einen Namen gestolpert, egal ob das jetzt ein bekannterer Name ist. Manchmal sind auch mir vollkommen unbekannte Frauen mit dabei und dann freuen wir uns immer alle gemeinsam, wen wir da alles ausbuddeln und wen wir da entdecken.
Welche Folge, welche Person also hat die meisten Reaktionen bekommen?
Oh, das ist eine gute Frage, muss ich jetzt gerade mal überlegen. Also ich weiß, dass Hatschepsut sich großer Beliebtheit erfreut bei den HörerInnen und Hatschepsut ist ja jetzt auch im Buch. Und dann eine Folge, die Leute sehr mochten, war die Folge, in der ich eine Zeitreise durchs Paris der 20er Jahre unternehme, was ja damals auch ein sehr, ein Hub sozusagen war, ein Platz, an dem sich sehr viele lesbische Frauen tummelten. Und da habe ich in der Weihnachtsfolge wirklich quasi so eine Art Stadtführung durch Paris gemacht, habe also auch den Duktus, in dem ich erzähle, mal ein bisschen geändert. Und da haben wir uns ganz viele tolle Frauen angeschaut und da kamen sehr viele Rückmeldungen. Die Leute waren irgendwie total begeistert und wollten jetzt alle nach Paris fahren.
Sie finanzieren sich ja auch über Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie funktioniert das?
Ich habe einen kleinen, eine Seite bei Steady, das ist ja ähnlich wie Patreon, das ist also eine mitgliederbasierte Finanzierung sozusagen. Ich habe aber den Anspruch, beziehungsweise ich habe für mich die Entscheidung getroffen, der Podcast wird keine Paywall haben, also er ist immer kostenlos verfügbar und ich nehme auch keine Werbung oder Sponsorinnenschaften an für den Podcast. Und das heißt, es bleibt den HörerInnen komplett selbst überlassen. Auf komplett freiwilliger Basis können sie entscheiden, ob sie den Podcast unterstützen möchten. Und das tun eben einige, gar nicht so wenige. Und das freut mich immer wahnsinnig, wenn die Leute merken, da steckt natürlich wahnsinnig viel Arbeit drin, die ich in meiner Freizeit mache, neben einem Vollzeitjob. Und wenn die Leute das auch mit einer Steady-Mitgliedschaft unterstützen, dann macht mich das einfach wahnsinnig dankbar.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben einen Pool von 450 Frauen, die noch darauf warten, dass Sie von Ihnen erzählen. Das heißt also, Sie machen diesen Podcast seit 2020, aber das geht noch ewig weiter.
Ja, also momentan Open End. Also ich plane nicht jetzt im nächsten halben Jahr das Mikro einzupacken und dann aufzuhören.
Bei alle zwei Wochen eine neue Geschichte, eine neue Folge. Mhm. Da hatte ich mir schon gedacht, irgendwann ist auch dieser Podcast endlich.
Also meine Liste wächst immer noch. Insofern, ich sehe wirklich erstmal kein Ende in Sicht.
Die Journalistin Jasmin Lörchner ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Geschichte ist ihr Schwerpunkt, vor allem die Geschichte von Frauen und queeren Menschen. Welche historische Person, weiblich, männlich, queer, völlig egal, inspiriert Sie persönlich?
Ich finde es immer wahnsinnig schwierig, mich da auf eine festzulegen, weil ich mittlerweile ja so vielen begegnet bin und ich fände es wirklich fast unfair, da nur einen Namen zu nennen, weil es einfach so viele spannende und faszinierende Geschichten gibt, im Guten wie im Schlechten. Also insofern, ja, ich glaube, da kann ich mich wirklich gar nicht festlegen.
Aber gibt es eine Postkarte oder ein Foto oder einen Zeitungsausschnitt über Ihrem Schreibtisch von einer Frau, die da einen besonderen Platz einnimmt?
Nee, über meinem Schreibtisch hängt ein großes Bild ohne irgendwelche Fotos drauf. Aber also ich habe wie gesagt so eine, irgendwie bin ich fasziniert von Gerda Taro. Das ist tatsächlich eine Frau, die mich irgendwie so ein bisschen begleitet. Vielleicht weil ich selbst auch sehr fotografieverliebt bin und insofern finde ich sie vor allem mit ihrem Lebensweg und was ich vorhin sagte, dieser Idealismus, den diese junge Frau in ihren Zwanzigern hat, dieser Mut, mit dem sie sich gegen ja den aufsteigenden Faschismus in Europa wendet, den finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. Also sie ist, glaube ich, eine Frau, die mir schon irgendwie am Herzen liegt.
Wenn man heute in ein Schulbuch fürs Fach Geschichte schaut, dann findet man da, wie vor 20, 30, 40 Jahren, vor allem Männer. Glauben Sie, dass sich das irgendwann ändert?
Ich hoffe sehr. Also, was ich toll finde, ist, dass ich ab und zu eben, wie gesagt, schon Rückmeldungen von Lehrerinnen bekomme. Es waren bis jetzt tatsächlich ausschließlich Lehrerinnen, die dann gesagt haben, wir konzipieren jetzt mal einen Kurs oder möchtest du uns besuchen kommen? Aber ich glaube, da tut sich ein bisschen was. Ich glaube, es ist ein langer Weg. Es wird noch eine ganze Weile dauern. Aber ich glaube, man merkt schon generell, dass wir in so einer Situation sind, in der eben nicht mehr nur einfach männliche Geschichte erzählt werden kann. Mhm. Und da ist, glaube ich, jetzt ein wichtiger erster Schritt gemacht. Da ist eine Sensibilisierung da und die müssen wir jetzt einfach weiter vorantreiben, müssen diese Geschichten weiter erzählen. Und je mehr Menschen dann von diesen Geschichten hören, umso besser stehen unsere Chancen, dass sich also unser kollektives Gedächtnis da ja verbessert und ein bisschen vollständiger wird.
Aber jetzt könnte man sich ja auch fragen, warum ist das wichtig? Warum muss in einem Schulbuch etwas über Elisabeth Selbert stehen? Wer ist sie im Vergleich zu Konrad Adenauer und über Nofretete und Katharina die Große? Da steht ja durchaus was in den Geschichtsbüchern.
Ja, wobei ich finde, also wenn wir mal beim Beispiel Deutschland bleiben, klar, wir können über den ersten Bundeskanzler reden, aber was wäre der gewesen ohne ein Grundgesetz? Und an dem haben nun mal 4 Frauen mitgearbeitet und an dem hat nun mal Elisabeth Selbert einen ganz, ganz wichtigen, oder dazu hat Elisabeth Selbert einen ganz, ganz wichtigen Beitrag geleistet. Also man erzählt Geschichte sonst einfach ein bisschen unvollständig und man macht Menschen sichtbar und oder unsichtbar. Und wenn wir sie sichtbar machen, dann glaube ich, ist das auch ein Schritt, um generell inklusiver zu werden in unserer Gesellschaft und einfach auch ein bisschen weiter die Augen zu öffnen und ein bisschen genauer um uns herum zu gucken. Wer gestaltet unsere Gesellschaft mit? Wer gestaltet unser Leben heute mit? Und hoffentlich schärft das ein bisschen unseren Blick und unsere Sensibilität dafür, wen wir auch in aktuellen Zeiten übersehen oder nicht genug Stimmenanteil geben. Also ich glaube, das eine kann das andere bedingen.
Und wie toll wäre das für ein junges Mädchen, wenn es in ein Schulbuch schaut und sieht, da sind nicht nur Männer in dem Geschichtsbuch, sondern auch Frauen, die Großes geleistet haben.
Genau.
Ist das ein bisschen zu ihrer Mission geworden, die Geschichtsschreibung zu verändern? Oder ist es doch ein Stück zu groß?
Also ich würde sagen, einen Beitrag dazu zu leisten. Also ich selber werde da nicht allein komplett irgendwie die Welt verändern können. Ich glaube, das wäre etwas vermessen, das zu glauben oder sich das vorzunehmen. Aber einen Beitrag dafür zu leisten, dass wir einfach diese Sensibilität entwickeln und uns mehr dafür interessieren, das würde ich schon gerne. Also deswegen sage ich ja auch im Podcast, dass das eben ProtagonistInnen sind, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient haben. Und insofern, wenn einige davon tatsächlich die Aufmerksamkeit oder mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann ist, glaube ich, schon was erreicht. Dann freue ich mich.
Das hat sich auch ein bisschen geändert. Am Anfang haben Sie noch gesagt, verdient hätten, jetzt verdient haben, also den Indikativ.
Genau, also da merkt man auch, dass der Podcast auch für mich so ein bisschen eine Reise ist. Also ich bin mittlerweile selbst auch noch viel sensibler geworden für bestimmte Themen im Vergleich zu 2020, als ich angefangen habe. Also das ist so eine Reise, auf der die HörerInnen mich begleiten können und wenn sie das möchten. Und ich freue mich sehr darüber, wenn sie es tun. Und ich glaube, das kann vielen von uns so gehen. Also das merke ich auch aus den Rückmeldungen, die ich zum Teil bekomme, dass den Leuten auch so ein bisschen Licht aufgeht und dass die auch sagen, Wahnsinn, mir war gar nicht bewusst, wen es da alles gibt und warum kannte ich diese Frau nicht. Also wir gehen alle zusammen auf eine Reise und stillen unsere Neugier nach den übersehenen ProtagonistInnen der Weltgeschichte.
Frauen und queere Personen, die Geschichte geschrieben haben, über die berichtet Jasmin Lörchner in ihrem Podcast Her Story und in ihrem Buch Nicht nur Heldin, gerade im März erschienen bei Herder. Frau Lörchner, vielen Dank, dass Sie uns über diese starken Frauen generell in Ihrem Podcast und auch heute Abend mehr erzählt haben.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein durfte.
Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.